Was für ein Footballspiel. Die Philadelphia Eagles verlieren in Woche 12 gegen die Dallas Cowboys mit 21-24 nach einer 21-0 Führung. Ja, wir haben alles gesehen, einiges gelernt, weniges gemocht, ehrlich gesagt, und vieles hinterfragt. Zum Beispiel das hier. Verschenkt ein Team, das ganz klar den Anspruch hat, seinen Super Bowl-Titel zu verteidigen, wirklich einen sicher geglaubten Sieg in so einem Spiel? Oder anders, sind die Philadelphia Eagles ein Championship-Team in diesem Jahr? Oder sollten wir uns spätestens nach diesem Cowboys-Spiel von dieser Idee verabschieden? Vor dem Abschied aber erstmal ein Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brotherly Talk. Es fällt ehrlich gesagt ein bisschen schwer, diese echt bittere Niederlage in Worte zu fassen und das Ganze irgendwie vernünftig einzuordnen. Denn das Problem ist ja, dass wir alle die emotionale Komponente so schwer ausblenden können, so kurz nach dem Spiel. Ist halt so, wenn man dieses Team mag oder also heute zumindest versucht es zu mögen. Naja, bevor ich anfange zu schimpfen, frage ich lieber mal an anderer, viel, viel wichtigerer Stelle nach, wie es aussieht heute gefühlsmäßig. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, Flo, vielen Dank für die Intro. Du sagst, damit du nicht schimpfst, gibst du lieber weiter, damit ich schimpfe. Oder was war so die Intention dahinter?
Ja, mach ruhig, mach ruhig.
Ja, also grundsätzlich, ich bin gesund, das ist immer das Wichtigste, aber ihr könnt es meinen Worten schon entnehmen, der Naturoptimist Tim ist richtig sauer, immer noch. Ich bin richtig, richtig sauer. Also, dass man dieses Spiel, du hast ja gesagt, es gibt nicht viel, um sich drüber zu freuen. Ich war, glaube ich, bis zu gespielten Minute 4 im zweiten Quarter war ich ultra happy, wie du einfach die Dallas Cowboys im eigenen Stadion in Jerry World wegdominierst und 21-0 führst. Ich habe mir schon die Frage gestellt, gibt das jetzt irgendwie so ein 56-0 Blowout?
Ja.
Das war ja überragend, wie das Spiel angelaufen ist. Und dann, und jetzt kommt der Teil, der mich so unfassbar wütend immer noch macht, wie kannst du das dann so wegschmeißen? Also, das ist mir unerklärlich. Wir werden versuchen, heute in diesem Podcast Erklärungen zu finden. Und es ist einfach unfassbar unnötig. Wir haben eine ganz nette Zuschrift bekommen von einem unserer Hörer hier im Brotherly Talk. Will ich ganz kurz erwähnen. Ich nenne nicht den Namen ganz bewusst. Er sagt so, Tim, das ist doch so wie bei der Eintracht. Ihr schmeißt da auch immer die Führung weg, ja? Hätten wir auch fast gemacht am Wochenende in Köln, ja? Hast du recht. Aber das war noch schlimmer. Also das ist ja wirklich so, als führst du 5 zu 0 auswärts und verlierst dann noch 6-5. Und also das ist komplett absurd. Und lass uns versuchen, irgendwie, Flo, eine Struktur für unser Seelenheil zu finden. Diese Therapiestunden hatten wir vor 2 Seasons schon mal. Heute, Flo, müssen wir uns wieder gegenseitig therapieren.
Machen wir. Und damit es so richtig wehtut, gehen wir auch gleich rein ins Spiel. Wir wollen jetzt heute nicht Play-by-Play analysieren und auseinanderdröseln, sondern vielmehr über ein wenig übergeordnetere Themen hin und wieder sprechen, also kleiner Abschweif in größere Themen. Heute nur mal für euch, damit ihr es jetzt schon wisst und gut vorbereitet seid in unserer Therapiestunde. Aber ich würde sagen, wir fliegen gleich rein. Das war schon ein echtes Rivalry-Game, Tim, oder? Also hat sich zumindest vorher so angefühlt. Ich hatte das Spiel ja bei RTL und ich war richtig hype. Also ich war echt aufgeregt. Man spürte, dass dieses Spiel was ganz Besonderes ist. Spürtest du das auch?
Ja, total. Dann hast du noch Kelly Green getragen. Das ist ja das Nächste, was mich ärgert. Ja, das erste Mal, dass du Kelly Green verlierst. Das ist ja, seitdem es die Kelly Green Jerseys wieder gibt. Wir waren ja 5-0 mit Kelly Green. Jetzt natürlich die erste Niederlage und das auch noch in Dallas. Ja, du hast recht. Also die Stimmung war elektrisch. Das war richtig, richtig cool. Cool. Ich war extrem überrascht, wie viele Eagles-Fans auch im Stadion in Dallas waren. Man hat immer wieder auch das Grün gesehen in den Zuschauerrängen. Das war schon besonders und ich meine, ich habe es ja auch jetzt schon erleben dürfen in Philadelphia, was für, also dieses Spiel, das Hinspiel sogar, um ehrlich zu sein, in dieser Saison, was das wirklich halt mit den Leuten macht. Das sagt man immer so, ja, ein besonderes Spiel, Rivalry Game, aber das ist wirklich das wichtigste Regular Season Spiel in Philadelphia und ich gehe davon aus, dass es vice versa in Dallas genauso ist. Und dementsprechend waren alle sehr, sehr hyped und die Eagles sind ja auch wirklich heiß gestartet und haben die Cowboys ja auch zu Fehlern gezwungen.
Ja, gleich im ersten Drive zum Beispiel. Die erste Angriffssequenz der Cowboys endet nämlich mit einem Punt. Dieses Wort mit 4 Buchstaben werden wir heute noch öfter bemühen müssen. Und zwar dann, wenn es um die Eagles geht. Aber zu Beginn, du sagst es vollkommen richtig, Vic Fangios Defense. Einmal mehr, ne? Super fokussiert. Bei 4. und 3 gehen die Cowboys ja sogar dafür, gleich im ersten Drive. Passt da auf Running Back Javonte Williams. Aber Nakobe Dean ist da und damit bekommt Jalen Hurts mit seiner Offense den Ball. Du hast das gesagt, die Eagles in Kelly Green. bei den Cowboys. Das gab es übrigens zuletzt vor 30 Jahren. Da gab es weder Google noch SpongeBob noch Cooper DeJean. Aber das nur nebenbei. Der erste Ball dann direkt auf A.J. Brown gefangen. Zweiter Ball direkt auf A.J. Brown gefangen. Und ohnehin in Halbzeit 1, Tim, ganz viel A.J. Brown. 8 Receptions, 110 Yards, ein Touchdown am Ende. Ich bin ehrlich, ich habe nach 2 Vierteln ähnlich gedacht wie du. Ich habe gedacht, das wird nicht nur ein ganz hoher Sieg, sondern auch ein echtes Breakout-Game für A.J. Brown und so ein Get-Right-Game vielleicht auch für ihn und Jalen Hurts. Ne? Wurde es aber überhaupt nicht. Wie hat dir A.J. Brown gefallen und warum hat er in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr funktioniert oder fast überhaupt nicht mehr?
Oh, also ich fange vielleicht mal mit dem Anfang an. Der zweite Teil deiner Frage ist natürlich sehr komplex, da können wir auf jeden Fall gerne reinhüpfen. Ich meine grundsätzlich, das ist ja auch immer wieder eine Diskussion gewesen, wird irgendwie A.J. Brown genug verwendet? Und dann hat man das ja immer wieder gesehen, auch in den vergangenen, ja nicht, also nicht in jeder Woche, aber immer dann, wenn das Thema besonders groß wurde, hat ja A.J. Brown dann auch wieder eins der Highlight-Games gehabt. Und es wird, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu sehr predictable wirst. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass natürlich auch in Justin Jefferson oder in CeeDee Lamb oder in Ja'Marr Chase oder die ganzen anderen Standout-Wide-Receiver in der NFL natürlich immer der First Read sind eines Quarterbacks und trotzdem ihre Catches machen. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht so tragisch, wenn manche sagen, okay, das ist ein bisschen zu predictable, wenn du jetzt immer auf A.J. Brown gehst. Ich meine, das ist halt einer der, oder war zumindest vor der Saison, wie er sich jetzt einrankt, das ist natürlich große Diskussionsstoff, aber er war zumindest vor der Saison einer der Top 5 Wide Receiver der NFL, deswegen ist es absolut richtig, dass du ihn auch suchst und natürlich dadurch auch dann auch Räume für Devonta Smith schaffst. Das haben wir dann ja auch gesehen. Also der Anfang hat mir wirklich gut gefallen, dass A.J. Brown dann auch immer wieder gefunden wurde von Jalen Hurts und auch gesucht wurde. Das war wirklich gut. Die Cowboys haben das nicht in den Griff bekommen. Wir reden auch hier, und das macht das natürlich hinten raus, um zum zweiten Teil deiner Frage zu kommen, natürlich noch schlimmer. Wir reden hier über eine Bottom Third oder sogar noch schlechtere Defense der NFL. Also das muss die absolute Erwartungshaltung sein, dass du hier mit einer, so ist ja der eigene Anspruch, du hast es erwähnt, Championship Offense, dass du hier auch Punkte machst und dass du vor allen Dingen hier dann auch in der Secondary der Cowboys, die wirklich nicht gut ist, hier auch das eine oder andere Mal ein Big Play machst. Von daher hat mir das am Anfang gut gefallen. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil deiner Frage. Warum hat es in der zweiten Hälfte nicht mehr so funktioniert? Also da kommen ganz viele verschiedene Aspekte mit rein. Und ein Fass, ja, mache ich gerne jetzt schon mal hier früh auf in dieser Podcast-Sendung, ist, und das hilft natürlich dem Pass-Game überhaupt gar nicht, und jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack, das ist ja eigentlich ein Sakrileg, das zu sagen. Die O-Line der Philadelphia Eagles ist eine absolute Vollkatastrophe diese Saison. Wow. Ich meine, Flo und ich, ihr wisst es da draußen, feiern natürlich Jeff Stoutland und Jeff Stoutland University wie sonst kein anderer. Aber die O-Line ist undiszipliniert. Das muss man mal ganz klar festhalten. Also das Thema Strafen, da kommen wir später noch drauf. Das ist katastrophal. Verpasste Assignments, wo einfach nicht ordentlich geblockt wird dann auch. Und wer aktuell wirklich bodenlos ist, und ich halte ihm das zugute, dass er mit Sicherheit nicht gesund ist, aber man muss es trotzdem sagen, wer aktuell bodenlos ist in der O-Line, ist Cam Jurgens. Der ist, haltet euch fest, also wir wissen es alles, ein Pro Bowl Center. Der ist aktuell der drittschlechteste Center in der NFL, was Pass Protection angeht. Da kommen wir natürlich auch hin. Warum sieht A.J. Brown da nicht mehr gut aus? Warum sieht vor allen Dingen Jalen Hurts da nicht mehr gut aus? Der hat auch ein bescheidenes Spiel gemacht. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht beschissen sage. Sorry, jetzt habe ich es doch gesagt. Natürlich hat Jalen Hurts auch ein schlechtes Spiel gemacht. Aber das, was die O-Line da auch in der Pass-Protection abliefert, ist wirklich bodenlos. Und da muss man ganz klar sagen, und da mache ich, wie gesagt, jetzt Cam Jurgens persönlich keinen Vorwurf. Der ist mit Sicherheit nicht gesund. Das haben wir immer wieder gesehen. Auch ein Landon Dickerson spielt eine ganz schlechte Saison. Der ist auch nicht gesund, wissen wir auch. Aber dann muss man auch fragen, ob dann auch nicht vielleicht dann mal ein Wechsel notwendig ist und dann vielleicht auch mal, vielleicht dann, keine Ahnung, Brad Toth spielen muss, ja, an der Stelle. Und vielleicht Cam Jurgens dann mal gebencht wird, um sich auch zu erholen. Aber das Fass, wie gesagt, weil du die Frage gestellt hast, warum war dann das Passgame auch auf A.J. Brown dann später im Spiel nicht mehr da? Die O-Line ist einfach aktuell schlecht und da kommen wir dann zum nächsten Thema, was du sicherlich gleich aufgemacht hättest. Ihr seht schon, ich bin gut vorbereitet in meinem Rant, weil ich habe mir viele Gedanken gemacht, warum konnte dieses Spiel eigentlich in der Form verloren werden, ist natürlich das Thema Saquon Barkley.
Das machen Saquon wir gleich. Barkley,
ja, hängt alles mit der O-Line zusammen. Das wollte ich absolut nur abschließend damit sagen.
Ja, aber ich finde das schon spannend zu sagen, also warum hat es nicht funktioniert dann in Halbzeit 2? Lass uns doch mal festhalten, die O-Line hat überhaupt nicht performt. Es haben noch viele andere Dinge, die da natürlich dranhängen, Tim, überhaupt nicht gut funktioniert. Und man muss ja eben auch nochmal den Vergleich heranziehen. First 15 versus den Dingen, die dann nach der Halbzeit passiert sind. Adjustments, da werde ich dich auch noch gleich zu befragen, weil da muss ja wirklich Magisches passiert sein in der Halbzeit, zumindest bei den Dallas Cowboys im Locker-Room, habe ich auch nicht verstanden. Aber wir halten mal fest, die O-Line, und ich zitiere, hat nach Tims Dafürhalten mindestens bescheiden eher beschissen gespielt. Okay, noch ein Satz zu AJ Brown, lass mich den noch verlieren. Der hatte ja unter der Woche auf die Frage, warum er denn nicht mehr der Spieler sei, der letzte Saison war, mit dem Satz geantwortet, naja, dann ist Saquon Barkley wohl auch nicht mehr der Spieler, der er einmal war. Das hat ja auch wieder für eine Menge Unruhe gesorgt. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, genau, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen beruhigt. Ehrlich gesagt. Naja, wir sind doch alle jetzt genervt von diesen ganzen Interviews, aber auch da muss man sagen, also Punkt 1, genervt, einfach keine Interviews mehr am besten geben, nicht mehr kommentieren, wie auch immer. Punkt 2 ist aber natürlich, und da, jetzt mache ich mal sozusagen, stelle ich mich mal ausnahmsweise, wir haben in den letzten Wochen ja auch zu Recht sehr hart kritisiert für seine öffentlichen Augen, stelle ich mich mal für diesen Punkt zumindest mal kurzzeitig auf die Seite von AJ Brown. Was soll er denn sagen? Ich kann jetzt hier mich hinstellen oder hinsetzen in diesem Podcast und kann sagen, die O-Line hat beschissen gespielt. Aber ich habe es gerade gesagt, einer der Gründe, warum das Pass-Game nicht funktioniert, ist die O-Line. Einer der Gründe, warum das Run-Game nicht gut funktioniert, ist auch die O-Line. Und natürlich kann jetzt AJ Brown nicht sagen, so, also indirekt hat er es damit gesagt, weil er hat ja gesagt, Saquon Barkley, natürlich ist Saquon Barkley noch genauso gut, wie er es letztes Jahr war. Natürlich ist er selber in seiner Wahrnehmung genauso gut, wie er letztes Jahr war. Dann muss es halt an anderem liegen. Das heißt ja, finde ich, unterm Strich heißt es ja, wir sind beide noch gut, dann scheint ja wohl irgendwas anderes nicht zu stimmen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie siehst du es, Flo?
Ja, ich sehe vor allem viel Interpretationsraum und mit dem Satz, was soll er da machen, hast du natürlich vollkommen recht. Ich glaube, er ist genauso genervt und er kann sich ja auch nicht immer hinstellen und sagen, nächste Frage. Also irgendwann muss er ja mal Position beziehen. Aber dass er damit noch mehr Salz in die berühmte Wunde streut, ist ja auch klar. Insofern wollte ich es zumindest bemühen und ich quäl dich, Tim, gerne noch ein bisschen mehr und euch da draußen. Es gab ja noch mehr Schlagzeilen, die für Verwunderung gesorgt haben vor dem Spiel. Vor allem bei dem, den es am Ende betraf. Da hieß es nämlich, dass Coaching-Staff und Spieler alles andere als zufrieden sind mit der Leistung ihres Quarterbacks auf dem Feld. Jalen Hurts sagte im Interview dazu, also mit mir hat da niemand drüber gesprochen, aber ich bin stolz drauf, in die Verantwortung genommen zu werden. Weiß nicht, ob das so ein Glückskeks-Zitat 3.0 war. Tim, wie stolz bist du über die Leistung von Jalen Hurts insgesamt, aber auch in diesem Spiel? Ich gebe dir mal eine Statline. 322 Total Yards, 3 Touchdowns, 0 Turnovers. Jetzt du.
Wie zufrieden bin ich generell mit Jalen Hurts, kann ich gleich was zu sagen. Wie zufrieden jetzt die Stat war ja bezogen auf das Spiel. Jalen Hurts hat wie viele andere in dem Spiel am Anfang sehr gut gespielt. Hinten raus war er relativ ungenau. Das haben wir auch gesehen.
Unpräzise, ne? Fand ich auch.
Genau. Bei dem einen oder anderen langen Ball zum Beispiel auf Devonta Smith fällt mir einer ein. Dann gab es noch eine andere Situation überworfen. Dann gab es
noch aber auch mehr Druck. War aber auch mehr Druck da.
100%. Wo wir wieder beim O-Line-Thema sind. Ne?
Ja.
Aber das war nicht eines seiner besten Spiele. So, jetzt kommen wir zu deiner übergreifenden Frage. Wie zufrieden bin ich mit Jalen Hurts? Ich kann dich nur kurz von vor zwei Folgen zitieren. Die Philadelphia Eagles haben einen Clutch-Quarterback. Jalen Hurts hat seine Stärken und seine Schwächen. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Und er ist mit Sicherheit auch nicht ein, keine Ahnung, gut, jetzt hätte ich gesagt Josh Allen, aber das spielt ja auch keine gute Saison, ne? Aber er ist auf jeden Fall definitiv ein Top-10-Quarterback. So einen sucht fast jedes Team in der NFL. Die Philadelphia Eagles haben so einen. Er ist einmal Super Bowl MVP geworden. Das andere Mal wäre er es geworden, hätte irgendwie Bradbury nicht die Strafe kassiert und die Eagles das Ding gewonnen gegen die Chiefs damals seinerzeit. Also die Eagles haben, das Quarterback-Thema ist das kleinste Problem, was die Philadelphia Eagles haben. Ich habe auch mal, nicht, dass ich da eine Frage antizipiert hätte, aber natürlich war mir bewusst, dass wir irgendwann auch über das Thema Jalen Hurts sprechen werden, weil da draußen es viele andere ja auch tun. Habe ich auch eine Statistik mitgebracht und zwar, inklusive der Postseason letztes Jahr hat Jalen Hurts in den letzten 26 Spielen, das sind für manche Teams zwei Saisons, in Anführungszeichen, 61 Touchdowns und 7 Giveaways. Also zieht euch das mal rein. wir stellen uns nicht ernsthaft einen Quarterback in Frage, den man natürlich kritisieren darf für eine Einzelleistung im Spiel, aber wir stellen doch jetzt bitte nicht als Philadelphia Eagles-Fans, natürlich nicht du, Flo, als Philadelphia Eagles-Fans fangen wir doch jetzt nicht bitte an, da draußen, einen Quarterback grundsätzlich, wie gesagt, pro Spiel kritisieren immer gerne, aber wir fangen doch jetzt bitte nicht an, einen Quarterback zu kritisieren, grundsätzlich, der 61 Touchdowns in den letzten 26 Spielen hat, nur 7 Turnovers produziert hat. Also wo kommen wir denn dahin? Wen wollen wir denn haben als Philadelphia Eagles, der so eine Statline liefert? Also, dann nehme ich doch lieber irgendwie so einen Quarterback als irgendwie Joe Burrow, der gar nichts gewinnt und irgendwie als der König der Regular Season irgendwie jedes Mal aus der Saison rausgeht. Das bringt doch auch nichts.
Und es wird tatsächlich auch ein super erster Drive von Jalen Hurts und von AJ Brown übrigens auch, wie schon angesprochen, Touchdown und die 7:0 Führung. Tim, die erste Possession sah mal richtig gut aus, ne? Die zweite und dritte auch, bringen jeweils einen Touchdown. Danach geht aber gar nichts mehr, wie so oft schon in dieser Saison. Die Offense von Kevin Petullo völlig, ja, weiß ich nicht, desolat, charakterlos, gesichtslos fast. Und mit folgender Statistik in ihren Drives bis zum Ende des Spiels. Das dauert jetzt auch ein bisschen, soll es aber auch. Soll ein bisschen wehtun heute. Pass auf. 3 Plays, minus 2 Yards, Punt. 1 Play, 1 Yard, Halbzeit. 3 Plays, 3 Yards, Punt. 6 Plays, 18 Yards, Punt. 3 Plays, 7 Yards, Punt. 7 Plays, 30 Yards, verschossenes Field Goal. 6 Plays, 33 Yards, Fumble. 5 Yards, 17 Yards, Punt. Das bekommst du von der teuersten Offense der NFL gegen eine der schlechtesten Verteidigungsreihen in der Liga. Tim hat's gesagt. Jetzt sag mal, wie genervt bist du vom Playcalling und von so viel fehlender, ich weiß nicht, was ist es, Aggressivität vielleicht in der Eagles Offense? Oder anders gefragt, muss Sirianni mit Petullo damit aufhören, so einen berechenbaren, in Teilen einfach emotionslosen, ja fast langweiligen Football zu spielen, nur um das Risiko in dieser Offense eben klein zu halten und bloß keine Turnover zu riskieren? Oder alles so weiter wird schon. Also was machst du jetzt?
Ja, du stellst schwere Fragen, aber das sind genau die richtigen Fragen, logischerweise.
Danke, danke.
Ja, sehr gerne. Also, wo fangen wir an?
Petullo Sirianni.
Genau, aber da gibt es so viele Aspekte, die man bringen kann. Ich überlege gerade, wo ich da anfange. Also, du hast nämlich einen spannenden Aspekt mit reingebracht, der mich im positiven Sinne nochmal meine Gedanken verwirrt hat, nämlich das ganze Thema mit den First 15. Vielleicht, Flo, magst du nochmal unseren Hörerinnen und Hörern, manche kennen das ja, vielleicht magst du denen nochmal erklären, was die sogenannten First 15 sind?
Ja, also jede Offense geht mit plus minus 15 geskripteten Spielzügen in die Partie hinein. Das heißt, da wird auch nicht groß dran modifiziert, sondern man analysiert natürlich im Vorfeld das gegnerische Team, skriptet dann die First 15 und die werden auch plus minus genauso gelaufen. Executional Football in dem Fall. Und danach ist es dann natürlich wesentlich freier und wird situativ entschieden von Head Coach, Playcaller, you name it, wie es dann offensiv weitergeht. Aber diese berühmten First 15 sind eben gescriptet, wie auch andere Dinge in der NFL, wie wir wissen.
Eine hervorragende Erläuterung, Flo. Vielen Dank dafür. Warum bin ich auf dieses Thema gegangen? Weil die Eagles, ja, jetzt könnten wir mal dahin gehen und könnten mal zählen,
rechnen, ne?
Wie viele von diesen Drives oder wie viele Plays in diesen Drives, die für die 21:0 Führung gesorgt haben, der Eagles, das genau waren. Weil auf was will ich hinaus? Offensichtlich war ja der gescriptete Gameplan war ja offensichtlich hervorragend. Also die Eagles haben das ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. So, und jetzt kommen wir zu eins der Themen, nämlich, so fliegen wir mal rein, so rum, die ja auch immer wieder vorgeworfen werden und mittlerweile würde ich sagen, wahrscheinlich auch zu Recht vorgeworfen werden. Und das ist das ganze Thema, du hast auch das richtige Stichwort gegeben, Flo, situativer Football. Natürlich, irgendwann stellt sich der Gegner auf deine Spielweise ein, adjusted, so wie das ja auch die Dallas Cowboys getan haben und dann, das so hören ja auch dann die First 15 ja irgendwann auf, reagierst du und passt natürlich dann Playcalling etwas an, um entsprechend auch erfolgreich aus diesem Spiel rauszugehen. So, ganz offensichtlich haben die Philadelphia Eagles in der Offense hier ein Problem, weil, das haben wir in den letzten Wochen schon gesehen, immer wieder es zu diesen Phasen kommt, wo eben dann keine Antworten gefunden werden. Ich habe hier eine Statistik des Grauens, dass die Eagles in 8 ihrer 11 Spiele in der Saison in mindestens einer Halbzeit 7 oder weniger Punkte erzielt haben. Das ist für die, und du hast, jetzt zitiere ich Flo, für die teuerste Offense der Liga ist das ja eine Vollkatastrophe. Also das kann ja auf jeden Fall nicht sein, dass du offensichtlich über den Zeitraum von mehr als einer Halbzeit keine Lösung findest für die Defense-Spielweise des Gegners, um in der Lage zu sein, dann einem wirklich hochgradig fähigen Offense hier irgendwelche Werkzeuge an die Hand zu geben, um zu Punkten zu kommen. Das war das eine.
Und das liegt natürlich ganz. Eine der schlechtesten Defenses der Liga, nochmal.
Das kommt noch on top, 100%. Und das liegt natürlich ganz klar beim Playcaller. Und der Playcaller ist ja Kevin Petullo. So, das ist offensichtlich schon mal ein grundsätzliches Problem. So, jetzt kommen wir auf das konkrete Problem nochmal zu sprechen im Spiel gegen die Dallas Cowboys. Und da gab es ja, das habt ihr da draußen vielleicht gesehen, wenn nicht, guckt es euch gerne mal an. Ein fatales Interview von Landon Dickerson. Flo, hast du es gesehen und weißt du, was ich meine?
Nee, ich habe es nicht gesehen.
Landon Dickerson hat nach dem Spiel gesagt, dass er natürlich und die Philadelphia Eagles O-Line, das sind wieder beim O-Line-Thema, etwas verwirrt war und keine richtigen Antworten gefunden haben für die Five-Man-Front der Dallas Cowboys, die mit einer Five-Man-D-Line gespielt haben. Und da haben die Philadelphia Eagles keine Antworten drauf gefunden. So, und jetzt regen sich, das hat Landon Dickerson, guckt es gerne mal auf YouTube oder auf X, guckt es gerne mal nach, das hat Landon Dickerson direkt nach dem Spiel gesagt. Das ist natürlich deswegen eine Vollkatastrophe, weil mit der Addition von Williams heißt er, ne? Quinnen Williams, den sie von den Jets geholt haben, die Dallas Cowboys auch schon letzte Woche mit einer Five-Man-Front gespielt haben und vor dem Spiel Tom Brady darüber gesprochen hat und ein Sideline-Reporter von NFL Network. Das heißt, das haben selbst irgendwelche Kommentatoren schon gesehen, dass die Dallas Cowboys mit einer Five-Man-Front spielen. Und wie kann das dann bitte sein, dass die Philadelphia Eagles nicht vorbereitet sind, offensichtlich, laut der Aussage von Landon Dickerson, ich kann nur zitieren, auf eben dieses Szenario. Das ist doch Wahnsinn und das ist dann für mich ganz schlechtes Coaching. Also das ist schlecht. So, und jetzt kommen wir zum Head Coach. Der hängt natürlich damit zusammen. Also ich bin jetzt überhaupt keiner, der sagt Sirianni raus. Ne? Also das Thema können wir abhaken. Ihr kennt auch alle, vielleicht für die, die neu dazugekommen sind, unsere grundsätzliche Meinung. Flo, korrigier mich, ich will dich jetzt nicht falsch zitieren, aber Nick Sirianni ist eine Art CEO-Headcoach. Ne? Er ist jetzt keiner, der sozusagen das Playcalling übernimmt. Der ist für das Teambuilding zuständig. Der managt den gesamten Laden. Wenn er zwei fähige Playcaller hat, auf der offensiven Seite und defensiven Seite, dann ist das einer der besten. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, was der Win-Record angeht, ist er einer der besten Headcoaches aller Zeiten, wenn man rein die Statistiken sieht. Von daher haben wir immer ein Problem, wenn wir eben, und das haben wir auch vor 2 Jahren gesehen, Flo, wie hieß noch unser damaliger Lieblingsplaycaller? Ben Johnson, der mittlerweile bei den Commanders hier im Coaching-Staff ist. Da hatten wir auch einen, der sozusagen von Nick Sirianni hochgezogen wurde, der dann irgendwo das Playcalling machen soll. Da hat überhaupt nicht funktioniert. Davor hast du Steichen gehabt, der jetzt einen guten Job macht bei den Colts. Dann hast du Kellen Moore gehabt, ein ganz erfahrener Mann, der jetzt bei den Saints Head Coach ist. Und das funktioniert halt offensichtlich nicht. So, und jetzt kommen wir zum anderen Thema und dann höre ich auch auf. Flo, du hast es auch schon angesprochen. Das ganze Thema ultra-konservatives Offensive Play Calling, Turnover-Vermeidung zulasten der Aggressivität auch in bestimmten Situationen. Also dieses Thema konservatives Play Calling bei Führung, fehlender Killerinstinkt, auch mal so einen Sack zuzumachen, so ein Spiel zu closen, dann diese alten Muster, immer diese Draws zu machen beim Third and Long. Das funktioniert überhaupt nicht. Und da haben wir ein Problem. Und ich habe es die letzten Wochen auch gesagt. Und Flo, dann bist du gleich mal dran, deine Meinung zum Besten zu geben. Man sollte nicht davon ausgehen, dass bei dem besten Team der NFC, das sind die Eagles jetzt nicht mehr, bei dem besten Team der NFC habe ich letzte Woche noch gesagt, der Offensive Coordinator rausgeworfen wird. Mittlerweile nach diesem Spiel ist die Stimmung so schlecht, dass ich gar nichts mehr ausschließen will, wenngleich ich es trotzdem nicht glaube. Aber so wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Und jetzt gegen die Chicago Bears wird man sehen müssen, ob jetzt nochmal eine Antwort gefunden wird, weil es ist wirklich kurz vor 12 und wenn jetzt keine Adjustments kommen, dann weiß ich wirklich nicht, ob die Adjustments noch vor den Playoffs kommen und dann wird es schwierig. Aber Flo, was ist deine Meinung? Wie siehst du OC und wie siehst du Head Coach?
Ich sehe erstmal einen sehr emotionalen Tim im Brotherly Talk, so emotional wie selten zuvor, mit einem 5-minütigen Monolog. Ey, der hat es richtig in sich. Tim, schön, also schön. Mal eine andere Farbe hier. Auch in deinem Gesicht übrigens. Ihr könnt es gerade nicht sehen in diesem Podcast. Du, ich glaube irgendwie an Petullo und der ist ja nicht doof. Also ich habe das auch schon mal gesagt. Ich glaube, im stillen Kämmerlein lachen die sich im Zweifel auch mal ins Fäustchen und sagen, naja, wir haben schon eine Idee, warum wir es so machen, wie wir es machen. Und also jemandem auf der Position eine fehlende Kreativität zu unterstellen, ist natürlich eigentlich BS, ne? Also ausgesprochen Bullshit, weil der wird schon kreativ sein. Die wissen nur oder wussten bis zuletzt eben, wie sie Spiele gewinnen. Hier haben sie vielleicht die Situation nach 21-0 ein bisschen unterschätzt. Und dann muss ich auch sagen, kommt die emotionale Komponente dazu. Am Ende wollten es die Cowboys auch mehr, diesen Sieg, war mein Gefühl. Und dann wirst du so überrannt und überwältigt, auch von der Stimmung und den Vibes, der Energie im AT&T Stadium und so weiter. Dann verlierst du das Ding halt. Also noch bin ich irgendwie positiv. Ich versuche es zumindest zu sein. Und ich glaube, dass Kevin Petullo das auch kann. Und die Stimmen, die man hört, auch von Sirianni, sagen ja auch, Kevin Petullo wird unser OC bleiben. Ich glaube auch, dass das so ist. Alles andere wäre jetzt vielleicht auch ein wenig blinder Aktionismus, I don't know.
Ja, bin ich bei dir. Ich meine, natürlich sagt Sirianni das, weil er hat ihn ja auch ausgewählt. Das heißt, naja, natürlich genau. Auch ein massiver Gesichtsverlust. Ne? Das heißt, wenn dann, würde natürlich Howie Roseman sagen, Kollege, das war's jetzt. Und nicht Nick Sirianni, bin ich komplett deiner Meinung. Nick Sirianni würde das wahrscheinlich nur dann machen, wenn sein eigener Kopf in Gefahr wäre, um dann sozusagen Bauernopfer zu finden, das sehe ich auch nicht. Aber wo ich dich jetzt nicht so einfach aus der Verantwortung lasse, ist zu sagen, aber was ist denn dann die Antwort, wenn er so kreativ ist? Also wie gesagt, ich stelle das ja nicht in Zweifel und natürlich ist er ein extrem fähiger Mann. Aber ich sag auf der anderen Seite, kann es doch nicht sein, dass du gegen die zweitschlechteste Defense der NFL 24 unanswered points kassierst und gegen die zweitschlechteste Defense der NFL keine Antwort findest, nur einfach mal ein effing Field Goal zu erreichen. Das kann doch nicht sein. Also, ich bin bei dir, mit Sicherheit hochbegabt, mit Sicherheit auch hat er einen Plan, aber wie kann es denn dann sein, dass du gegen die zweitschlechteste, weil was sollte in den Playoffs passieren, wenn du plötzlich gegen ein Top-Team hinten liegst, wenn du es nicht mal gegen das zweitschlechteste Team hinkriegst, dann einfach nur mal 3 Punkte aufs Board zu bringen?
Gab es in der Geschichte des DFB-Pokals möglicherweise in der ersten, zweiten, dritten Runde schon mal einen haushohen Favoriten gegen einen Zweit- oder drittklassigen Gegner? Und das Team hat 4-0 gewonnen und bekommt, oder hat 4-0 geführt und bekommt plötzlich ein 4-1. Und dann steht es plötzlich 4-2 durch so ein Kullertor. Und kurz vor Schluss steht es dann 4-3 und in der 94. machen die es 4-4 und gewinnen das Ding im Elfmeterschießen. Gab's schon mal, oder?
Das gab's auf jeden Fall schon mal, aber wir reden ja nicht über ein Spiel, ne?
Nee, aber ich frage das natürlich, weil ich denke, also ich denke einfach, die Eagles sind wirklich, die sind dann wirklich auch nervös geworden. So, und das hat man auch gesehen. Und ich glaube auch, dass Petullo in solchen Situationen nervös werden kann und vielleicht dann eben auch ein bisschen paralysiert ist situativ und sagt, komm, dann spielen wir eben den Draw bei drittem und. Der hat uns ja schon 100-mal geholfen, weil Saquon den dann halt irgendwie bis auf 2 Yards oder ran oder so ranläuft ans neue First Down. Also,
aber sollte das der Fall sein, Flo, dann ist es der falsche Mann, um Super Bowl-Sieger zu werden.
Ja, aber warte mal, aber das spannendere Spiel ist doch eigentlich das jetzt am Freitag. So, weil da will ich eine Antwort sehen. So, weißt du, und wenn da keine Antwort kommt, dann können wir drüber reden, ob Petullo weg muss. Weil ich glaube übrigens auch, wenn die wieder so ein Scheißspiel machen, dann wird's richtig eng. So.
Das stimmt, Flo, ich will gar nicht widersprechen. Das stimmt, aber im besten Falle erleben wir dieses Szenario am Freitag nicht, weil mein Punkt ist ja der, dass du Antworten findest auf einen Spielverlauf. Ne? Wenn du jetzt nämlich von Anfang an, so wie du es jetzt auch gegen die Cowboys gemacht hast, im ersten Viertel und dann auch irgendwie in 4 Minuten aus dem zweiten Viertel, die einfach wegmanagst, dann brauchst du keine Antworten finden, weil dann hast du den perfekten Plan gehabt, den hast du executed, wunderbar, top, ne? Aber was passiert, wenn es mal nicht so läuft, wie du denkst?
Ich sage, wir sind in Woche 12 und die haben 11 Wochen lang, also Bye Week jetzt mal dazu gerechnet, haben die Antworten auf Spielverläufe gefunden. Wie oft haben wir denn hier gestanden und gesagt, Alter, die gewinnen halt die Spiele trotzdem.
So, außer ne? New York.
Außer New York. So, jetzt hast du ein Spiel, wo es halt mal richtig in die andere Richtung läuft und alle rasten aus. Erstaunlich eigentlich, weil ich bin eigentlich du sonst und also oder? Also eigentlich umgekehrte Rollen heute irgendwie.
Auf jeden Fall, aber das war so erschreckend in so einem wichtigen Spiel. Aber du hast recht. Wir gucken uns das Bears-Spiel an. Ich meine, ich sag jetzt auch nicht, die Eagles kommen nicht in die Playoffs oder irgendwie so ein Quatsch und das ist ein absolutes Schrottteam. Das Team ist von dem Spielerpersonal so gut, mit demselben Headcoach, mit demselben Defensive Coordinator, die sollten doch bitte in der Lage sein, diese Themen zu fixen. Und das müssen sie jetzt schaffen.
Die müssen in der Lage sein. Also rein qualitativ müssen die in der Lage sein. So. Und wenn sie das aber nicht aufs Feld bringen, dann hast du ein Problem. Und wirklich auch erst dann, meiner Meinung nach. Komm, wir gehen zurück ins Spiel. Da geht es nämlich jetzt auch wieder zur Sache. Im zweiten Drive der Cowboys kassiert Nakobe Dean nämlich gleich eine Flagge. Illegal Contact ist hier der Call. Fred Johnson bekommt auch einen Call für einen Fehlstart. Und das Thema Penalties und die sogenannten Self-Inflicted Wounds, ne, die selbst zugeführten Wunden durch unnötige Strafen, werden auf Seiten der Philadelphia Eagles eine große Rolle spielen in diesem Matchup. Passt auf, Leute. Insgesamt 14 Strafen für 96 Yards. Viele Strafen gegen die Offense. So viele Flaggen gab es gegen die Eagles diese Saison noch nie. Viel zu viele Penalties, Tim. Ein weiteres Puzzleteil, das dazu führt, dass du das Spiel am Ende verlierst, ne?
Ja, genau, das ist so. Und ich habe eine super spannende Statistik mal rausgesucht. Die Eagles sind aktuell die Offense mit den sechstmeisten Strafen, also mit dem sechsthighest percentage of tries with a penalty. Mhm. Und in diesen Drives sind sie dann nur das 23. beste, also sozusagen rückwärts gerechnet, das 9. schlechteste Team in entsprechend Yardage in diesen entsprechenden Drives. Das heißt, was heißt das ganz konkret? Viel zu viele Strafen und dann kriegen sie die Strafen und können nachvollziehbarerweise dann auch nichts draus machen. Also es ist nicht so nach dem Motto, na okay, ich krieg mal eine Strafe, das passt schon und wir kriegen trotzdem First Down. Ganz offensichtlich sagen die Zahlen etwas anderes. Für die Eagles ist es ein riesengroßes Problem, weil sie die sechstmeisten Strafen kriegen in ihren Offensive Drives und dann wirklich halt nur das 23. beste Team sind in der Execution direkt danach. Das müssen die zwingend abstellen, solange sie nicht, da sind wir wieder beim Thema von eben, solange sie nicht in der Lage sind, auch mal, keine Ahnung, kreative Passrouten oder irgendwie gut geblockte Laufrouten zu schemen, die ihn dann letztlich, die sie dann in die Lage versetzen, diese Penalties dann wieder auszugleichen. Weil so, und du hast gesagt, es ist self-inflicted, also selbst verschuldet auch, schießt du dir immer wieder ins Bein und machst dir das Leben unnötig schwer. Und das ist sicherlich am einfachsten abstellbar.
Und der zweite Drive geht dann auch scheinbar früh zu Ende mit diesen Flaggen. Die Eagles müssen punten, aber auch hier wird eine Flagge dazu führen, dass der Drive am Leben bleibt und die Eagles sogar einen Touchdown scoren werden. Und die Flagge ist, da lege ich mich fest, man sieht es dann auch, zu Unrecht geworfen worden. Der Call geht gegen die Packers. Roughing the Kicker beim Punt in der Wiederholung. Da siehst du aber deutlich, dass der Verteidiger Ryan Flournoy den Ball mit den Händen berührt beim Punt, bevor die Berührung mit Braden Mann kommt. Und das ist dann laut Regelwerk eigentlich nicht strafbar. Ne? Die Flagge hätte also nicht geworfen werden dürfen, ist sie aber. Und es gibt noch ein, zwei weitere Flaggen in diesem Drive gegen die Cowboys, die die Eagles dann bis in die Red Zone bringen. Glück gehabt insgesamt, Tim. So beeindruckend war der Drive jetzt nicht, fand ich.
Nee, hast du recht. Und du hast auch gesagt, also diese Roughing the Kicker Flagge, die hätte auch so nicht sein müssen. Habe ich übrigens im ersten Mal gar nicht gesehen und Tom Brady auch nicht. Tom Brady hat auch im Live-Kommentar gesagt, absolut genau. Zurecht geworfen und so weiter. Ne? Ja. Aber deswegen auch, ich meine, klar haben die Schiris hinten raus auch vielleicht die eine oder andere fragwürdige Flagge gemacht. Ne? Thema Stichwort Pass Interference. Dann gegen, ich glaube, Cooper DeJean war es mit CeeDee Lamb, die Aktion. An den Schiedsrichtern hat es nicht gelegen. Also das würde ich auch mal ganz klar sagen wollen. Die Eagles müssen schon die Schuld bei sich selber suchen. Das war vielleicht generell nicht gut officiated, weil du hast gesagt, bei den Eagles ein paar Sachen dabei waren, wo sie vielleicht mal das ein oder andere Geschenk erhalten haben. Anders kommen die Cowboys aber auch so, ne? Aber an den Schiris hat es nicht gelegen. Also ich glaube, die Diskussion brauchen wir nicht aufmachen.
Nee, auf keinen Fall. In der Red Zone dann wirklich unglaublich gutes Play von AJ Brown. Wollen es mal positiv gestalten hier. Stichwort ist hier nämlich Awareness. Der fängt den Ball mit dem Rücken zur Endzone, ne? In der Luft, weiß in der Luft dann eben schon, ich bin ja zu kurz und muss schauen, dass ich beide Füße irgendwie ins Spielfeld bekomme und in die Endzone komme. Und bevor ich out of bounds gehe, mache ich also Folgendes. Ich drehe mich sofort nach dem Catch um in der Luft und strecke meine Hand mitsamt Ball Richtung Pylon in der Ecke der Endzone. Ey, das war so gut. Er berührt die Pylone ja auch, ne? Wirklich total smart, hat am Ende aber leider nicht beide Füße drin. Wäre sonst ein wirklich total starker Touchdown gewesen. Gleich nächstes Play, dann aber ein Designed Run über Jalen Hurts in die Endzone. Touchdown, der Extrapunkt ist auch gut.
Und das war extra klasse, ne? Um auch mal Jalen Hurts zu loben. Also da musst du erstmal einen Quarterback finden. Das kann sonst meiner Meinung nach nur Lamar Jackson und vielleicht ein Josh Allen. Aus 7 Yards so einfach mal durch Leute durchzulaufen. Also das war schon wirklich super.
Den will der auch, ne? Den will der auch. Das stimmt.
Das war überragend.
Ja, absolut. Javonte Williams, der Running Back der Cowboys, dann mit einem guten Lauf. Mit dem hat die Eagles Defense ohnehin so ein paar Problemchen gehabt, fand ich. Und Tim, man muss ja auch ganz klar sagen, die Defense ist in diesem Spiel ja auch eingebrochen. Ne? Vor allem dann nach den Ausfällen von Reed Blankenship und Andrew Mukuba in Halbzeit 2. Aber insgesamt hat das dann auch nicht so gut ausgesehen, oder?
Nee, wobei man aber natürlich auch, da würde ich sie jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Also die Defense von den Cowboys ist Schrott, um es mal zu sagen. Die Offense ist richtig, richtig gut. Dak Prescott ist auf jeden Fall ein Top-5-Quarterback, würde ich jetzt einfach mal behaupten. In meiner
All-Time-Passing-Leader jetzt auch, ne, bei den Cowboys.
Ja, also das Tony ist einfach Romo wirklich, Rekord. Der wird ja auch immer gebasht, weil er ja auch dann in den Playoffs nicht performt. Aber das ist einfach wirklich ein sehr guter Quarterback, dürfen wir auch mal sagen, wenn es ein Cowboys-Spieler ist. CeeDee Lamb ist ein super Wide Receiver, können wir auch sagen. George Pickens spielt eine super, ja, okay. Klar, er hat natürlich aktuell, droppt er unfassbar viele Bälle, bin ich bei dir.
Ja, ich erzähle noch gleich was dazu.
Ja, okay, und dann wollte ich nur sagen, und George Pickens ist natürlich, spielt auch eine überragende Saison, ne? Ich glaube, der ist jetzt schon über 1000 Yards auch. Das sind schon wirklich zwei gute Wide Receiver. Es ist eine gute Offense, ein sehr guter Running Back, du hast ihn erwähnt, mit Williams. Da würde ich die Eagles ein bisschen in Schutz nehmen. Du musst halt einfach auch als Offense in der Lage sein, dann halt ab und zu auch mal ein paar Punkte dann nochmal zu machen, um die Defense dann nicht so hängen zu lassen.
Gut für die Defense der Eagles in dieser Phase, und ich droppe das jetzt direkt. Später übrigens auch nochmal, dass CeeDee Lamb keine Bälle fangen kann. Habe ich mir hier aufgeschrieben. CeeDee Lamb kann keine Bälle fangen. Der hat hier einen bösen Drop, der seinem Team ein sicheres First Down kostet. Ein paar Plays später fummelt er den Ball ja auch noch, war aber vorher schon down und holt dann hier das First Down für seine Cowboys. Sah aber nicht so stabil aus bei CeeDee Lamb, fand ich. Und direkt danach auch nicht bei Kevontae Turpin übrigens. Der fummelt nämlich den Ball nachdem ihm das berühmte Turf-Monster dann eingestellt hat. Und Zach Bourne recovered für die Eagles. Gute Ausgangsposition für Philadelphia, die nicht nur mit 14-0 führen, sondern jetzt auch mal Tank Bigsby den Ball geben. Der macht gleich mal 8 Yards. Und auch hier nehme ich es vorweg, Tim, es wird sein einziger Run bleiben in diesem Spiel. Etwas, über das sich viele Fans fürchterlich aufgeregt haben, denn die Eagles haben mal wieder den Ball überhaupt nicht laufen können, was mich unweigerlich zu Nummer 26 der Eagles bringt. Saquon Barkley hatte sein schlechtestes Spiel als Philadelphia Eagle. Wir alle sind nicht davon ausgegangen, dass er seine 2000-Yard-Saison wiederholt. Ne? Das ist, glaube ich, klar. Aber das hier hat irgendwie auch niemand erwartet. Seit der Bye-Week in Woche 9 ist Saquon 58 Mal den Ball gelaufen für insgesamt mehr als bescheidene 165 Yards. 0 Rushing-Touchdowns, Tim, und einen Schnitt von 2,8 Yards pro Lauf. Und was mir am meisten Sorgen macht, und das hatte ich vorhin schon auf der Zunge, habe es mir aber aufgespart für jetzt, der scheint selbst gut geblockte Gaps in der Defense plötzlich nicht mehr so ganz gut zu lesen. Und das konntest du hier in diesem Spiel sehen. Ein, zwei Mal hätte er inside gehen müssen, weil die Lücke da war, geht aber über außen und macht dann irgendwie wieder nur so 1,5 Yards oder so. Ach, was ist mit Saquon Barkley los? Und warum lässt du Tank Bigsby nicht den Ball laufen, habe ich mich gefragt.
Ja, auf jeden Fall. Wir können ja gerne mal mit dem zweiten, beziehungsweise mit dem du angefangen hast, mit dem du rausgeflogen bist, anfangen mit Tank Bigsby. Also ich bin komplett deiner Meinung. Die Statistiken, die er bringt, nachdem, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Eagles für ihn nicht investiert hätten, ne? Also da ist ja wirklich Draftkapital Richtung Jacksonville gewandert für, hat aktuell nur, muss man sagen, in dieser Saison, weil ich bin komplett deiner Meinung, es sollte einfach mehr Touches bekommen. Er hat 18 Carries. In den 18 Carries hat er 164 Yards und nach Adam Riese sind das 9,1 Yard per Carry. Ja. Das ist richtig, richtig gut. So, und ich glaube auch an einem Saquon Barkley fällt da überhaupt kein Zacken aus der Krone, wenn du, und jetzt kann man mal ein schönes Beispiel bringen, Flo, du hast es auch letzte Woche, war es, glaube ich, erwähnt. Detroit, einer deiner Lieblingsspieler ist ja Jahmyr Gibbs. So, dieses One-Two-Punch, sagen manche, ja, oder dieses doppelköpfige Monster, was wir bei vielen sehr guten Teams sehen, unter anderem Detroit Lions. Du hast Montgomery und der ist Gibbs.
Die leben natürlich sich gegenseitig. Wobei, der hat nicht mehr so viel Volumen, ne? Also, weil Gibbs einfach so abliefert. Also der
ja, aber er hat auf jeden Fall mehr Volumen als Tank Bigsby. Und ja, da will ich drauf hinaus. Also, ich will ja nicht sagen, dass Tank Bigsby, eigentlich genau das, ich will nämlich nicht sagen, dass Tank Bigsby genauso viele Touches kriegen soll wie Saquon Barkley, sondern es ist doch völlig in Ordnung, wenn du zwei unterschiedliche Arten von Running Back hast, die auch rotieren lässt, damit auch die Defense sich nicht immer darauf einstellen kann. Wir haben es ja gehört, die O-Line spielt nicht gut, darunter leidet auf jeden Fall Saquon Barkley. Und dann gibt doch Saquon Barkley auch ein paar mehr Verschnaufpausen, lass Tank Bigsby ein paar Lücken reißen, die dann die Defense vielleicht dann beim nächsten Mal wieder zustellt und geht Saquon eine andere Route. Also das kann ich nicht verstehen. Da sind wir wieder beim Playcalling, Flo, und jetzt hast du selber das Thema aufgemacht. Gib ihm doch mehr Touches. Und da frage ich dann halt schon, warum denn nicht? Weil ganz offensichtlich, die Statistiken sagen es ja aus, wenn jemand 9,1 Yard per Lauf hat, ja, dann gebe ich ihm doch mehr Touches. Und da fällt auf jeden Fall Saquon Barkley kein Zacken aus der Krone, weil, also auch da, ich finde, Saquon Barkley ist für mich immer noch, ich bin happy, unfassbar happy, dass er bei den Eagles ist, deswegen will ich ihn gar nicht in der Form kritisieren, weil er ist ja selbstkritisch und er würde mit Sicherheit auch nichts sagen, wenn Tank Bigsby mehr Touches kriegen würde, weil er hat ganz klar im Interview gesagt nach dem Spiel, I was in this year so far non-existent. Also er ist da ja schon wirklich auch, er sagt selber, er war nicht wirklich existent bisher diese Saison. Er ist da ja selbstkritisch und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Wenn jetzt Saquon Barkley die Diva machen würde, AJ Brown, dann hätten wir natürlich ein Riesenproblem, aber das ist ja nicht so. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich schließe mich, Flo, dir uneingeschränkt ein. Tank Bigsby muss mehr Touches bekommen, weil warum nicht? Es gibt eigentlich keinen Grund dagegen.
Ich habe Patulo gerade eine WhatsApp geschrieben, dass er Bigsby mehr Touches geben soll.
So, das meldet damit läuft's. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, mal wieder was Positives zwischendurch für euch. Bei 3rd-and-12 in diesem Drive der Philadelphia Eagles fängt Devontae Smith einen Ball, bei dem man sich, also ohne Witz, jedes einzelne Frame einfach ausdrucken, einrahmen und an die Wand hängen sollte. Was für ein Catch. Der Typ ist einfach nur ein Monster und verdient jede Anerkennung dieser Welt, finde ich, Tim. Und auch wenn ihm George Pickens den Rang abläuft am Ende, ne? Devontae Smith spielt eine wahnsinnig gute Saison und ist für mich mittlerweile der wertvollste Spieler der Philadelphia Eagles. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Wahnsinn.
Ja, auch da schließe ich mich dir wie fast immer an. Das ist, der spielt eine überragende Saison. Wir loben ihn ja auch wirklich jedes Mal, den Slim Reaper, wie er genannt wird. Ja. Und das ist, und da bin ich auch deiner Meinung, er ist ein Fan, Face of the Franchise. Die Eagles haben ihn aus dem Draft gezogen als Heisman Trophy Winner. Und wer weiß, was im Sommer mit AJ Brown passiert und ob er dann nicht vielleicht dann doch getradet wird. Wie gesagt, wir haben natürlich das Problem, das Geldproblem, was natürlich an den Philadelphia Eagles haftet und das natürlich ein Trade nicht ganz so einfach macht. Aber ich bin deiner Meinung, Devontae Smith ist Face of the Franchise und der soll noch sehr lange in Philadelphia Eagles bleiben, weil da gibt es keine Eskapaden, da gibt es keine, also extrovertiert hat nur im positiven Sinne, als wir haben es erwähnt, Flo, und vor allen Dingen von dir als Fashion-Ikone benannt. Das ist einfach sozusagen der Trendsetter in der, meiner Meinung nach, gesamten NFL, was seine Game-Day-Outfits angeht, oder? Also da ist er über jeden Zweifel erhaben.
So, Tush-Push dann drin und die Eagles führen mit 21-0 gegen die Dallas Cowboys mit 11:32 noch auf der Uhr im zweiten Viertel. Und wir alle wissen, es sollten die letzten Punkte der Birds sein in diesem Spiel. Die Cowboys bekommen dann auch so ein bisschen Momentum, fand ich. Super Catches von George Pickens, einmal gegen Cooper DeJean, einmal gegen Adoree Jackson. Dann allerdings in der Red Zone wieder einmal ein Big Play der Defense. Reed Blankenship mit der Interception in der eigenen Endzone. Der hält CeeDee Lamb so leicht am Jersey, kann man in der Wiederholung sehen. Sowas gab auch schon mal eine Flagge, hier allerdings nicht. Und da habe ich gedacht, Tim, also da spätestens, das wird ein absolutes Footballfest für die Eagles gegen die Cowboys, ne?
Auf jeden Fall. Und ich habe ihn eben gelobt, das war nicht gut von Dak Prescott, den Ball da hinzuwerfen. Ja. Vielleicht hat er, ich meine, er war ja in der Double Coverage sogar, CeeDee Lamb. Und das hat natürlich Reed Blankenship super gelesen, diesen Pass, und gerochen und ist dann dazwischen gesprungen. Ich finde auch, also das war für mich keine zwingende Flagge. Du hast natürlich in der Red Zone, hast du natürlich ein bisschen Armkontakt. Klar, man hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn sie geworfen worden wäre. Super gemacht von Blankenship, weniger gut gemacht von Dak Prescott. Und du sagst es, das war gemähte Wiese. Die Cowboys sind dran, aufzuholen, das 21-0 zu einem 21-7 zu machen. Dann hast du, und das ist ja eigentlich ein Genickbruch von der Mentalität her, den Dallas Cowboys dann auch noch den Ballbesitz wieder abgenommen in der Situation, wo sie eigentlich mit einem Touchdown rausgehen. Ja, und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Das war eigentlich, warum auch immer, der Wendepunkt dieses Spiels.
Na, ich finde, es gab noch ein paar mehr. Ich habe gerade von Momentum gesprochen. Die Cowboys scoren ja noch einmal in der ersten Halbzeit. Und das hat damit zu tun, dass die Eagles den Ball offensiv da schon nicht mehr bewegen. Ne? Punt mit noch knapp 3 Minuten auf der Uhr. Dann super Catch and Run von Kevontae Turpin und ein paar Plays später Touchdown durch die Luft über George Pickens mit noch 20 Sekunden zu spielen. Dann ist Halbzeit. Eine Halbzeit, in der, ja, offenbar, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, sehr viel Magisches im Lockerroom der Dallas Cowboys passiert sein muss. Ist natürlich mindestens ironisch gemeint, ne? Also ganz ehrlich, so viele Adjustments kannst du ja gar nicht machen. Ich habe mich echt gefragt, was ist denn in der Halbzeit passiert? Warum haben die Eagles danach gar nichts mehr gemacht? Warum haben sie am Ende das Spiel verloren? Und noch kurz vor deinem Halbzeitfazit, Tim, schon komisch, oder wir haben letzte Woche ja hier im Podcast noch gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn diese Offense mal so richtig ins Rollen kommt und die Defense weiter so dominant spielt? Hier gegen die Cowboys bricht jetzt eben auch die Defense ein und dann verlierst du dieses Spiel. Also irgendwie ist da alles schiefgelaufen. Was ist in der Halbzeit da passiert?
Ich glaube, abgesehen von den Themen, die wir schon besprochen und diskutiert hatten, kann ich mir natürlich durchaus vorstellen, das ist ja auch menschlich, dass die Eagles sich einfach extrem sicher gefühlt haben. Zu dem Zeitpunkt lief es ja alles überragend, genau. Es lief ja wirklich überragend. Du hast dann noch diese zwei Turnovers, die du produzierst im positiven Sinne und hast das Spiel im Griff, dann kriegst du halt mal einen Touchdown. Das ist zu erwarten, dass die Dallas Cowboys nicht mit null Punkten nach Hause gehen, mit einer der besten Offenses der NFL. Und dann hat man sich wahrscheinlich zu sicher gefühlt, dann kamen noch ein paar Verletzungen dazu und dann nahm das Unheil seinen Lauf.
Also ich musste gerade nochmal also auch Fußballkarriere denken. Weißt du, wenn du dann führst zur Halbzeit und der Trainer kommt rein und sagt, macht genau so weiter, Jungs. Vielleicht, also das reicht eben nicht gegen die Dallas Cowboys dann auch dort, ne? So, die dann ja kurz vor der Halbzeit eben auch nochmal gescored haben und so. Also fand ich schon extrem merkwürdig, dass da so gar nichts mehr lief dann.
Ja, und ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, abgesehen davon, dass sie sicherlich auch ordentliche taktische Anweisungen in der Kabine erhalten haben, die Dallas Cowboys, werden die ganz sicher mal richtig an der Ehre gepackt worden sein. Es kann nach dem Motto, es kann doch bitte nicht sein, dass ihr euch hier so abschlachten lasst von unserem Erzrivalen, den Philadelphia Eagles, und ihr steht hier da wie die größten Vollidioten. Also ich glaube, da sind richtig harte Worte gefallen, zu Recht auch. Es war sehr schlampig, wie die Cowboys agiert haben in der ersten Halbzeit. Und ja, und dann ist es wahrscheinlich genau so gewesen, wie wir gerade gesagt haben, dass die Eagles sich dann doch vielleicht ein bisschen sicher gefühlt haben. Dann will sich vielleicht auch keiner verletzen, nach dem Motto, es läuft schon und die Cowboys sind am Boden. Und dann hast du definitiv nicht mehr den Schalter umlegen können.
Die Eagles bekommen den Ball zuerst in Halbzeit 2. Wir werden diese zweite Halbzeit allerdings nur noch anhand von ein paar einzelnen Plays besprechen, denn im Grunde ist ja schon fast alles gesagt, ne? Also Punt der Eagles zunächst, danach im ersten Drive der Cowboys wieder eine super Leistung der Defense, wieder ein großartiges Play von Kobe Dean, der wieder mit so einem Bullrush durchkommt, ne? Und Dak Prescott sackt. Punt, die Eagles machen offensiv nichts. Jalen Hurts bekommt auch mehr Druck, haben wir auch schon gesagt, und ist durch die Luft auch nicht mehr so ganz präzise plötzlich. Über den Boden geht sowieso gar nichts. Punt. Und der ist mal richtig gut übrigens. Damit starten die Cowboys an der eigenen 4, machen es aber gut. Dory Jackson muss dann runter, sieht nach einer Concussion aus, kann aber zunächst nochmal weitermachen. Moro Ojomo muss auch runter, hält sich die rechte Hand. Bemerkenswert übrigens, Cooper DeJean hat einen super Tackle und das ganze AT&T-Stadium ruft Coop.
Ja, auf jeden Fall.
Also, das war echt geil. Also da scheinen ein paar Eagles-Fans da gewesen zu sein, hast du ja auch schon gesagt. Und vielleicht war es aber auch Anerkennung von den Cowboys-Fans für einen tollen Spieler.
Das glaube ich nicht, dass die Cowboys-Fans Coop gerufen haben. Aber ist mir auch aufgefallen, das habe ich mir auch gedacht, wie cool ist das denn bitte? Da wird er sich auch sehr gefreut haben. Verdient, also spielt ja auch eine überragende Saison.
Und dann fängt eine Kobe Dean den Ball ab, aber du hast 12 Spieler auf dem Feld. Mega ärgerlich, Tim. Der Drive bringt aber trotzdem nichts Zählbares für die Cowboys. Brandon Aubrey verschießt nämlich ein Field Goal. Der trifft sonst immer. Also mehr Einladungen kannst du doch gar nicht kriegen. Da fühlst du dich dann wahrscheinlich immer noch zu sicher und willst nur noch verwalten in der Offensive. So hat sich das da irgendwie schon angefühlt, fand ich.
Ja.
Und dann gehen die Eagles gleich auch wieder 3 and out und dann verletzt sich Reed Blankenship. Riesiger Verlust natürlich, er kommt ja auch nicht zurück. Fiel Sidney Brown danach. Weiß man schon was Genaueres zu Blankenships Verletzung?
Also es sieht auf jeden Fall, lass mich nochmal kurz nachschauen, was der Injury Report sagt. Er ist natürlich jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig. Mhm. Es ist auf jeden Fall fraglich, ob er in der kurzen Woche wieder da ist. Und das wäre, nehmen wir mal an, er würde nicht rechtzeitig zurückkommen, dann ist es natürlich eine Katastrophe, mit Blick auf eine andere Verletzung von Andrew Mukuba, auf die wir später zu sprechen kommen werden, der definitiv sehr lange ausfallen wird. Ja. Und da müssen wir nur alle wirklich jetzt die Daumen drücken, weil wenn Mukuba und Blankenship ausfallen, dann sehe ich relativ schwarz. Und dann reden wir noch über Dory Jackson, der vielleicht auch ausfällt. Also dann sehe ich richtig schwarz.
Ja, und dann kommt die nächste herzliche Einladung von den Dallas Cowboys. Prescott wirft Zach Bourne den Ball. Also mehr in die Arme kannst du den gar nicht werfen. Aber Zach Bourne kann ihn leider nicht festhalten. Passiert ihm sonst eigentlich auch nicht. Und dann bekommt Cooper DeJean im 1 gegen 1 gegen CeeDee Lamb eine Pass Interference, die man diskutieren kann, Tim. Lamb hat nämlich seine Hand im Gesicht von Cooper DeJean und Coop kriegt die Flagge. Wie hast du das gesehen?
Das habe ich genauso gesehen. Das war auch die Situation, wo ich vorhin meinte, die Eagles haben Glück gehabt bei dem Roughing the Kicker. Und das ist auch eine Situation, die du auf jeden Fall nicht so werfen musst. Und du hast aber auch vorher gesagt, deswegen möchte ich jetzt gar nicht auf dieser, meiner Meinung nach auch, bin ich bei dir, Fehlentscheidung drauf rumhacken. Zach Bourne fängt in 8 von 10 Fällen vorher die Interception von Dak Prescott. Ja. Und das Ding ist erstmal dahingehend rum, in diesem Spielzug zumindest. Das war sehr ärgerlich, aber damit musst du leben, weil die Chancen wurden dir auf dem Silbertablett gebracht. Du hast eben auch gerade gesagt, Aubrey verschießt nie seine Field Goals. Jetzt hat er es gemacht, Indoor sogar. Und dann musst du jetzt mit dieser Flagge leben. Sie war nicht richtig, aber am Ende des Tages musst du es hinnehmen. An dieser Flagge ist das Spiel nicht zugrunde gegangen.
Gleich die nächste Pass-Interference im nächsten Play dann von Kelee Ringo, die ist sowas von berechtigt. Und dann gibt es eben auch den Touchdown von Tight End Brevin Spanford, sein erster in seiner NFL-Karriere im Übrigen. 21-14 und noch 2 Minuten im dritten Viertel zu gehen. Wie nervös warst du da schon?
Da war ich schon nervös, weil das Momentum auf jeden Fall komplett geswitcht ist. Und da schwante mir Böses.
Sehr laut jetzt auch im AT&T Stadium, habe ich gedacht. Die Eagles bewegen den Ball da eigentlich aber ganz gut. Über Dallas Goedert zum Beispiel, den wir wenig gesehen hatten bis dahin. Aber die Flaggen machen dir den Drive kaputt. Devontae Smith bekommt eine komische Offensive Pass Interference. Dann einen False Start und schon hast du einen ersten Versuch und 25 zu gehen. Das hat total genervt. Dazu dann noch das hier. Du schaffst es in die Hälfte der Cowboys irgendwie. Bist in Field Goal Range, 4. und 5. Jake Elliott tritt an zu einem, was war das, Tim? 56 Yard Field Goal, glaube ich. Und Jake the Make verschießt.
Oh, der war so selbst wichtig. Selbst er hat sich dann anstecken lassen von der Fehleritis. Und das einzig Positive, und das haben wir ganz vergessen eben gerade zu erwähnen, an dieser fälschlicherweise geworfenen Flagge, die dann kam gegen CeeDee Lamb und Coop, war ja, Flo, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Gesicht von Jake Elliott, aus dem jetzt so ein Internet-Meme geworden ist. Hast du das gesehen?
Ja, das habe ich gesehen. Das war cool.
Das ist überragend. Also googelt das gerne mal. Ist so ein bisschen angelehnt an Der Schrei. Dieses berühmte Bild kennt ihr sicherlich alle. Ja, weil Jake Elliott sieht genauso, schlägt seine Hände seitlich gegen das Gesicht und ein wirklich, wirklich schönes Bild. Er war schockiert über diese Referee-Entscheidung. Aber er soll natürlich trotzdem, vielleicht war er noch so schockiert, dass er dann das Field Goal verschossen hat. Ich weiß es nicht, weil in der Halle aus, klar, es sind über 50 Yards, aber in der Halle trifft er diese Dinger normalerweise.
Und dann ein unmenschlicher Catch von George Pickens. Er fängt den Ball in Double Coverage. Die Cowboys damit gleich in der Red Zone nach diesem tiefen Pass. Und Dak Prescott läuft den Ball in die Endzone zum Ausgleich. Ja, da hatte ich schon das Gefühl, die Cowboys wollen es so ein bisschen mehr. Also da, du hast von Momentum gesprochen, das hat man ganz deutlich gespürt, ne?
Ja.
21-21 steht es jetzt plötzlich. Guter Drive dann eigentlich. Hurts, AJ Brown, Devontae Smith, wieder Hurts. Du bist schon in der Hälfte der Cowboys, die Uhr läuft. Alles gut eigentlich, ne? Super Catch von Devontae Smith nochmal, aber die nächste Flagge. Illegal Use of Hands, Hands to the Face von Fred Johnson. Oh, das hat auch so genervt, fand ich. Saquon Barkley, glaube ich, hat es auch genervt. Der fummelt nämlich den Ball und gibt den Cowboys das nächste
so was etwas, von unnötig.
Etwas zu frühe Weihnachtsgeschenk. Ja, weißt du, warum unnötig? Also er muss eigentlich den Ball, jetzt mal alte Footballschule, er muss eigentlich den Ball in der linken Hand haben, hat ihn aber in der rechten Hand. Das gibt natürlich den Linebackern, also zweite Ebene, immer eine gute Gelegenheit für einen Punch-Out. Und der Punch-Out war übrigens aber auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Ne? Also da nehme ich ein bisschen die Schuld weg von Saquon Barkley. Aber wenn er schlau ist, hat er den Ball im linken Arm.
Ja, also einem Mann seiner Klasse darf das eigentlich nicht passieren.
Die Cowboys punten nochmal. Jetzt noch 5:22 auf der Uhr. Xavier Gibson mit dem Return und mit dem Fumble. Rookie Elijah Clark mit einer unglaublichen Energieleistung für die Cowboys. Ich finde, das kann man hier mal sagen. Das geht ja auch hoch und runter in den sozialen Medien. Zeigt das euren Kindern, habe ich gelesen, unter einem Clip. Fand ich irgendwie gut. Der liegt nämlich schon zweimal am Boden, bevor er Gibson tackelt. Die Recovery dann sogar vom Longsnapper der Cowboys. Wie gesagt, die wollten es irgendwie mehr. Wichtiger aber aus Eagles Sicht, Tim, der Fumble von Xavier Gibson. So, du jetzt.
Ja, und der, also ich glaube, den Fumble können wir im positiven, schrägstrich negativen Sinne relativ schnell abhaken. Also das darf niemals passieren. Aber ja, ich würde nochmal vielleicht vorspulen, 3 Sekunden vor seinem Fumble. Und das ist der eigentliche Skandal, der zum Teil, sag ich mal, in diversen, etwas besser informierten Fankreisen sehr intensiv diskutiert wird. Der ist absoluter Skandal. Schaut euch mal an, guckt euch mal das Replay an. Im vierten Quarter sind noch 5 Minuten 18, ich habe es extra gescreenshottet, 5 Minuten 18 sind noch zu spielen. Da fängt er diesen Punt an der 3-Yard-Linie. Das heißt, lass dieses Ding doch durch, das rollt in die Endzone, du hast ein Touchback und du startest an der 20, oder es sind noch die 20, ich komme ein bisschen durcheinander mit der neuen Regel. Aber auf was ich hinaus will, es ist völlig unnötig, auch bei diesem Spielstand an dieser Stelle diesen Ball zu fangen und überhaupt das Risiko erstmal aufzumachen, dass es diesen Fumble gibt. Also eine absolut wahnsinnige Entscheidung, und das kommt oder führt mich natürlich zu der nächsten Aussage. Gibson hat es davor die Wochen eigentlich ganz ordentlich gemacht, aber jetzt hast du einen Britton Covey in deiner Practice Squad, der letztes Jahr einer der besten Punch Returner der NFL war, der jetzt offensichtlich wieder gesund ist. Ich glaube, der hat jetzt wieder mal eine Chance verdient, weil das war, ich will jetzt nicht sagen, dass Gibson das Spiel verloren hat, das wäre sehr unfair, weil da haben viele andere auch Mist gebaut in diesem Spiel, aber das darf dir nicht passieren als Returner. Der Fumble darf dir nicht passieren, sowas kann passieren, aber lass das Ding vorher noch in die Endzone trudeln und das gibt einen entspannten Touchback. Also das war so unnötig in doppelter Hinsicht, das war schlimm und das war auch wieder einer der Themen, wo man sich trefflich drüber aufregen kann.
Du weißt aber auch manchmal nicht, wie der Ball bounced, ne? Selbst wenn er an der 3 runterkommt, dann kann das auch mal sein, dass der so ein bisschen wie Backspin beim Golf, du bist ja begeisterter Golfer, Tim, weißt du, vielleicht geht der auch gar nicht raus für ein Touchback, weißt du ja nicht.
Da hast du recht, aber in diesem Screenshot, guckt es euch mal an, in dem Moment, wo er ihn fängt, also ich bin bei dir, klar, du weißt nicht, wo er hingeht, aber ich sag mal, die Chance, wenn er an der 3-Yard-Linie runterkommt, ist jetzt nicht so klein, dass er irgendwo da irgendwie landet. Der Defender von den Cowboys, der erste sozusagen aus den Special Teams, der steht schon an der 10-Yard-Linie, das heißt, der ist 7 Yards vor ihm. Klar, jetzt kann man sagen, vielleicht make him miss, ja, also er lässt ihn irgendwie aussteigen und kommt an ihm vorbei. Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass du relativ zeitnah von dem Kollegen getackelt wird, was ja im Übrigen dann auch eingetreten ist mit dem Fumble, also nach aus seiner Sicht rechts raus geht und dann erwischt wird von dem Special Teamer. Also das war, ja, klar, im Nachgang ist man immer schlauer, aber das war einfach nicht notwendig, bei diesem Spielstand, in dieser Situation, den Ball da aufzunehmen.
Damit direkt 1. und Goal für die Cowboys, dann 2. und Goal, dann 3. und Goal. CeeDee Lamb muss den Touchdown fangen, macht er aber nicht. 4. und Goal. Die Cowboys gehen dafür und scheitern. Nächste Einladung, das Spiel zu gewinnen. Hurts lässt sich aber sacken bei 3. und kurz. Braden Mann muss punten mit 1,44 auf der Uhr. Die Cowboys und vor allem George Pickens machen das richtig gut und mit 3 Sekunden auf der Uhr macht Brandon Aubrey dann seinen Fehler wieder gut. Er macht das Field Goal zum 24-21. Endstand, Fazit, Tim. 21-0 Führung verspielt, Spiel verloren. Dazu noch den Nummer 1 Seed in der NFC an die LA Rams abgegeben. 14 Penalties, 2 Turnover. In den letzten 8 Drives ganze 107 Yards, 5 Punts, 1 Fumble, ein verschossenes Field Goal. Was machst du mit so einem Spiel?
In die Tonne treten. Machst du damit? Also wir müssen es ausblenden. Das Gute ist, eine kurze Woche. Also schlecht natürlich mit Blick auf die Verletzungen. Wir haben es eben schon gesagt. Enzo Mokuba wird sich operieren lassen müssen an seinem Knöchel.
Fuß gebrochen, ne?
Ja, das sieht nicht gut aus. Und von daher, genau, hier steht Fractured Ankle. Aber es ist zumindest Stand heute, Dienstagabend. Nicht klar, ob Season Ending ist, aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ob wir ihn nochmal sehen, zumindest glaube ich nicht in der Regular Season, das wäre schon sehr überraschend, aber you never know in der NFL. Ja, und die Eagles haben jetzt die Chance, das halbwegs wieder auszubügeln, was noch auszubügeln ist, weil den Loss, den nimmst du mit, ja, du hast den Number One Seed verloren in der NFC. Daraus müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden. Du hast immer noch, also du wirst, wenn eigentlich irgendwas ganz Verrücktes passiert, in die Playoffs einziehen, du musst aus diesen bitteren Niederlagen lernen, damit es dir nicht nochmal passiert. Das heißt, ich meine, Selbstkritik, ich glaube, es gibt keinen bei den Philadelphia Eagles, der nicht verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat. Also ich glaube, das kann man jetzt sagen. Es brennt lichterloh in der Medienlandschaft. Ich habe heute noch mal mit meinem Kumpel geschrieben aus Philadelphia, der sagt, die komplette Stadt ist im Ausnahmezustand. Also es brennt lichterloh in Philadelphia. So weit außerhalb kannst du gar nicht wohnen, dass du das nicht mitbekommst als Spieler der Philadelphia Eagles. Es wurden schon, es ist auch ganz böse, aber ich sag's trotzdem mal, also jetzt wirklich auch nur mit dem Augenzwinkern. Es gibt aktuell ihr kennt das ja, diese Overreaction Mondays, ne, wo die Fans dann so ein bisschen übertreiben, und da gab es eins, haben sie bei Pat McAfee, haben sie das in der Show gesagt, haben sie es vorgelesen, und ich fand es sehr lustig, weil es natürlich nicht ernst gemeint ist, und das, wie gesagt, als ganz großer Disclaimer, ist auch von mir nicht ernst gemeint. Da gab es eine Aussage von einem Fan am Overreaction Monday, der gesagt hat: Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Big Dom? Big Dom ist doch der City of Philadelphia verpflichtet, und er muss doch jetzt einschreiten, wenn es schon Howie Roseman und Nick Sirianni nicht machen, und muss doch irgendwie jetzt dafür sorgen, dass Patullo weggeht. In alter Philadelphia-Mafia-Manier müsste man doch jetzt einen Pferdekopf ins Bett von Kevin Patullo legen, damit er die Message sozusagen versteht, dass er jetzt doch besser mal auf Anraten des Mobs die Stadt verlässt. Und ja, genau, das fand ich sehr, sehr lustig, weil diese Analogie mit dem Mafia-Film einfach lustig war und so Scarface-mäßig. Aber nein, natürlich so. Soll ihm nichts Böses passieren, und er wird die Antworten hoffentlich finden. Aber ja, Overreaction Monday. Vielleicht nennen wir die Folge heute auch Overreaction Tuesday. Ich weiß es nicht, aber vielleicht war es ja auch keine Overreaction Flo. Also das müssen wir natürlich nochmal in Frage setzen.
Eingangs habe ich ja diese Frage hier gestellt. Ich stelle sie dir zum Schluss heute nochmal. Sind die Philadelphia Eagles deiner Meinung nach ein Championship-Team in diesem Jahr, oder müssen wir uns jetzt wirklich von diesem Gedanken verabschieden?
Nein, verabschieden würde ich mich nicht. Die Eagles stehen nach wie vor gut da. Das wäre auch zu einfach, so einen unfassbar guten Roster jetzt einfach abzuschreiben in der Saison, wo
du. Ja, aber das ist das eine, wie sie dastehen, ne? Das andere ist, wie sie sich präsentieren momentan.
Also wie sie sich, also die Frage kann man einfach beantworten. Wenn sie sich so präsentieren wegen die Cowboys, sind sie auf gar keinen Fall ein Championship-Team. Wenn sie das spielen, was sie können, was wir auch gegen die Lions gesehen haben oder gegen andere Top-Teams, wir haben es ja letzte Woche gesagt, als ja unser Gemütszustand, als der ganz anders aussah. Die Eagles haben den schwersten Schedule von allen Teams und haben einen super Rekord. Die haben auch den Tiebreaker gegen die meisten anderen guten Teams. Deswegen jetzt auch Chicago, sehr wichtig nochmal, jetzt am Freitag, dort dann auch gegen die Chicago Bears den Tiebreaker auf ihre Seite zu ziehen. Also an sich ist es schon ein Championship-Team. Aber wenn sie sozusagen so spielen gegen die Cowboys, auf gar keinen Fall, dann fliegen sie in der ersten Runde raus gegen die, keine Ahnung, Buccaneers oder wer auch immer es dann wird.
Mal klar, dass du Buccaneers sagst.
Lass uns ja, weil die sind immer, das ist mein Angstgegner.
Ja, natürlich. Lass uns kurz über die Bears sprechen. Ist ja eine kurze Woche, ne? Wird nicht einfacher. Jetzt geht es eben gegen die Chicago Bears im Lincoln Financial Field. Übrigens am Freitag ja schon. Die Bears sind 8-3, führen in der NFC North, hätten auch die wenigsten gedacht. Was müssen denn die Eagles tun, um dieses Spiel zu gewinnen? Also jetzt mal so kurzfristig. An welchen Stellschrauben musst du drehen?
Also für mich sind es ganz klar die Stellschrauben in der Offense. Wir haben es gesagt, die Defense war auf keinen Fall fehlerfrei, aber da mache ich mir bei Vic Fangio keine Gedanken, dass der die richtigen Lösungen findet. Die Offense von
den Ball?
Genau, die Offense der Bears ist auch nicht so stark. Die ist nicht schlecht, aber die ist nicht so stark wie die der Dallas Cowboys, wenn man sich das Ganze anguckt. Caleb Williams spielt eine gute Saison. Swift kennen wir alle noch aus alten Philadelphia-Zeiten. Ja. Ist grundsolide, also das Running Game der Bears, also zum Beispiel das zum Vergleich. Swift hat 649 Yards, der von dir auch zu Recht kritisierte Saquon Barkley hat 684. Das heißt, Saquon Barkley spielt immer noch eine bessere Saison als der beste Running Back der Bears. Ich meine, das ist jetzt nicht sein Anspruch, aber trotzdem nur mal erwähnt. Der beste Wide Receiver ist Romeo Odunzi mit 653 Yards. Devonta Smith hat 754. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Defense muss die Cowboys Offense im Griff haben. Das sehen übrigens auch die Buchmacher so. 68,3% sagen, dass die Philadelphia Eagles dieses Spiel gewinnen werden. Aber die Offense, und du hast gesagt, der Philadelphia Eagles muss jetzt Antworten finden. Tank Bigsby sollte mehr eingebunden werden. Dallas Goedert wurde auch nicht wirklich eingebunden, ne? Das haben wir auch, viel weniger gesehen als sonst. Da muss sich einiges ändern, und die Bears sind keine Übermannschaft. Die stehen sehr, sehr gut da. Du hast gesagt, die führen ihre Division an. Die haben aber auch einen extrem leichten Schedule, nachdem sie auch letztes Jahr so schlecht waren. Zuletzt 4-mal in Folge gewonnen gegen die Bengals ohne Joe Burrow. 47-42, das war ein komplett wildes Spiel. Dann haben sie die Giants geschlagen, die Vikings geschlagen, die auch katastrophal ja drauf sind, auch nur ganz knapp mit 19-17. Und jetzt gegen die Pittsburgh Steelers gewonnen, die auch. Ja, das war auch ein ganz eigenartiges Spiel. Ich habe es auch gesehen, die Highlights davon. Ja, das musst du gewinnen. Das sollten die Philadelphia Eagles auch gewinnen. Und wenn sie das in einer Art und Weise tun, die jetzt nicht wieder so selbstverschuldete Fehler sind, dann kann man auch wieder optimistischer reinblicken. Und wir hoffen alle mal, dass uns dieses Anger-Management in dieser Folge ein bisschen geholfen hat und auch diese Woche, die der Philadelphia Eagles geholfen hat, dann die jetzt in der kurzen Woche die Chicago Bears zu schlagen. Und dann in das entspannte Thanksgiving-Wochenende hoffentlich reinschauen zu können.
Schönes Schlusswort. Kurze Info für euch. Wir machen jetzt mal eine Pause mit dem Podcast. Eine ganz kurze, aus einem wirklich schönen Grund. Ich bin nämlich in den USA unterwegs in den nächsten 2 Wochen. Danach gibt's den Brotherly Talk dann wieder, wie gewohnt, einmal die Woche natürlich. Und Tim, du updatest unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auf jeden Fall auch auf unserem Insta-Handle. Ich habe gehört, da ist viel los, ne?
Das ist so und ich droppe das jetzt einfach mal. Das ist so, das will ich jetzt nicht abhandeln. Natürlich, also schreibt uns weiter. Wir freuen uns. Diese Woche kam absurd, das freue ich mich natürlich, war der Anlass kein positiver bei diesem Spiel, aber es kam absurd viele Nachrichten von euch da draußen rein. Das hat uns extrem gefreut und wie ihr wisst, haben wir auch alle beantworten immer alle von euren Anfragen, Anregungen. Da freuen wir uns extrem drüber. Also macht weiter so. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil und da habe ich gesagt, ich top's einfach mal, weil Flo hat nämlich einen Special-Auftrag von mir bekommen. Das ist der Grund, warum nächste Woche der Podcast ausfällt. Er soll nämlich nach Green Bay fahren und den Jungs dort mal richtig in den Hintern treten, nachdem die uns den Tush-Push verbieten wollten. Hat Flo sozusagen diesen Geheimauftrag, der unter dem Deckmantel läuft, dort ein NFL-Spiel für RTL mit zu begleiten. Ist der eigentliche Auftrag natürlich ein ganz anderer. Also verrate es bitte nicht weiter. Flo wird da ein paar Schiemeintritte verteilen.
Matt LaFleur oder was? Oder wer kriegt einen Arschtritt von mir?
Der auf jeden Fall. Dann gerne bitte nochmal dem Head of Football Operations, dem auch. Und ansonsten jedem weiteren, der dir noch vor die Flinte läuft.
Ich denke drüber nach, alles klar. Okay, ja, von mir auch nochmal danke für eure Kommentare. Ne? Hört unsere Folgen weiter, macht ihr kommentiert unsere Folgen weiter so fleißig, das lese ich auch immer sehr, sehr gerne. Und dann hören wir uns nach meiner Rückkehr wieder hier im Podcast oder sehen uns übrigens diesen Donnerstag bei RTL, wenn ihr mögt. Die Thanksgiving-Spiele stehen ja an, 18:30 geht's schon los. Tim?
Und folgt Flo auf jeden Fall, wenn ihr ein paar Einblicke kriegen wollt, was der Flo da so bei den Green Bay Packers treibt. Und hat ja auch ein ganz nettes Spielchen, nämlich gegen die Chicago Bears.
Genau. So. Ja, in Lambo. Also da freue ich mich auch wirklich drauf.
Auf jeden Fall. Das ist schon sehr, sehr cool. Und achtet mal bei jedem Foto darauf, ob der Flo vielleicht irgendwo ein kleines grünes Accessoire trägt.
Danke fürs Reinhören, Leute. Macht's gut und go Birds.
Go Birds.